Herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Heute mit dem zweiten Teil unserer Dezemberreihe über Jesus von Nazareth und die wissenschaftlich belegten Hintergründe der Evangelien. Mein Name ist Volker Niggewöhner und ich begleite Sie wieder zusammen mit unserem Gesprächsgast, dem Historiker Michael Hesemann, durch die Sendung. Heute stehen die Anfänge von Jesu Wirken im Mittelpunkt und mehr dazu gleich nach dem Jingle. Herr Hesemann, Sie haben in der ersten Folge unserer Reihe festgestellt, dass die vier Evangelien Zeitzeugenberichte aus erster Hand sein müssen, als historische Quellen also ernst zu nehmen sind. Wir haben gesprochen über Jesu Heimatort Nazareth, über die berühmte Reise der heiligen Familie nach Bethlehem und die heiligen drei Könige, die in Wirklichkeit wohl persische Sterndeuter waren. Jetzt wollen wir weiter eintauchen in das Weihnachtsgeschehen von Bethlehem. Wir alle kennen ja diese Krippendarstellungen mit Ochs und Esel in einem Stall. Aber kann sich das wirklich so zugetragen haben?
Also die Vorstellung unserer Weihnachtskrippen von einem Stall in Bethlehem ist natürlich falsch. In einem holzarmen Land wie dem Heiligen Land hat man keine Ställe aus Holz gebaut. Das wäre Holzverschwendung. Es war ein wertvoller, seltener Baustoff, sondern man hat Höhlen verwendet als Ställe. Und insofern ist die früheste Tradition, die wir haben, aus dem frühen 2. Jahrhundert plausibel, nachdem eben der Stall von Bethlehem, Stall und Höhle war Synonym in Judäa, der Stall von Bethlehem eine Höhle war. Und diese Höhle wird, wie gesagt, schon erwähnt von Autoren, die im 2. Jahrhundert gelebt haben. Die hat 135 der römische Kaiser Hadrian dann in ein heidnisches Heiligtum umgewandelt. Er hat generell die höchsten Heiligtümer der Juden und der Christen im Heiligen Land, vom Tempelberg über Golgotha, über die Geburtsstätte von Johannes dem Täufer, über eben auch Bethlehem, in heidnische Heiligtümer umgewandelt, weil er eben das Judentum, Christentum zerstören oder ins Heidentum integrieren wollte. Da kann man sagen, wie stark die Tradition schon 135 war. Wir haben verschiedene antike christliche Autoren, die sagen, also wenn man nach Bethlehem kommt, Christen wie Heiden, alle zeigen einen genau den Ort, wo Christus geboren wurde, eben diese eine Höhle, über der die Geburtskirche in Bethlehem gebaut wurde. Also die Tradition ist sehr, sehr stark. Alles spricht für diese Höhle. Und interessanterweise in der ostkirchlichen Ikonografie, also bei russischen, griechischen Ikonen, wird ja auch die Geburt Christi immer in einer Stallhöhle dargestellt. Die Krippe war natürlich dann auch keine Holzkrippe, sondern das war ein Trog, der in den Stein geschlagen wurde und den man heute noch sehen kann in der Geburtshöhle in Bethlehem. Also da müssen wir uns etwa von den mitteleuropäischen Vorstellungen verabschieden und doch im Kontext der Kultur und Zeit, in der das alles stattfand, denken.
Herr Hesemann, Generationen von Exegeten haben über die Jugend Jesu spekuliert, also über die etwa 18, 19 Jahre, die zwischen seinen ersten Lehren im Tempel im Alter von 12 Jahren, wie uns die Bibel berichtet, und dem Beginn seines öffentlichen Wirkens mit etwa 30 Jahren lag. Und da ist so gut wie nichts bekannt. Können Sie uns ein wenig Licht ins Dunkel verschaffen?
Nun, wir können natürlich über die sogenannten dunklen Jahre nur spekulieren, weil ja auch in den Evangelien überhaupt nichts steht. Da steht nur, er wuchs heran und er nahm an Weisheit zu. Das war es dann auch und wir können also nur spekulieren. Er wird ja in den Evangelien als Zimmermann und Sohn eines Zimmermanns bezeichnet. Und darum können wir annehmen, dass er schon den Beruf seines Stiefvaters erlernt hat. Dann fragt man natürlich, wo, und es gibt darauf Ja, ganz logische Antwort, weil 6 Kilometer von Nazareth entfernt lag damals eine der größten Baustellen des Landes. Die Stadt Sepphoris, die von den Römern zerstört worden war, wurde von Herodes Antipas wieder aufgebaut zur Perle von Galiläa, zur prachtvollsten und am stärksten hellenistisch auch geprägten Stadt im Norden von Israel. Und aufgrund dieser starken geografischen Nähe kann man natürlich annehmen, dass Bauhandwerker, und wo in unseren Evangelien Zimmermann steht, da steht im griechischen Original das Wort Tekton, und Tekton bedeutet eigentlich Bauhandwerker und nicht Schreiner, dass also Bauhandwerker dann dort Arbeit gefunden haben, jede Menge Arbeit gefunden haben, und Jesus seine Lehrjahre mit seinem Stiefvater dort verbracht hat und damit auch in Berührung kam mit der griechischen, mit der hellenistischen Kultur. Und für eine derartige Berührung gibt es eine Reihe von Hinweisen in den Evangelien, nämlich in der Vorliebe für eine griechisch geprägte Theatersprache, muss man schon sagen. Jesus verwendet in seinen Predigten gerne das Wort, was in der Regel als scheinheilig verwendet wird, Hypokritoi. Und die Hypokritoi sind eigentlich nicht unbedingt die Heuchler, die Scheinheiligen, sondern in allererster Linie mal die Schauspieler. Solche, die eine Rolle gespielt haben, das war ein Begriff aus der Theaterwelt. Also wird er mit der griechischen Welt, auch mit der Theaterwelt. Sepphoris hatte ja das bedeutendste Theater im Norden von Israel, in Berührung gekommen sein und wird er etwas vom, ich will mal sagen, Duft der großen, weiten Welt geschnuppert haben. Also diese Vorstellung, er wäre also nur in dem winzig kleinen Dorf Nazareth in einem rein bäuerlichen Umfeld aufgewachsen, ist falsch. Er hat die griechische Kultur eingeatmet, er hat sich mit einem sehr lebendigen Judentum, das auch gerade mit der Globalisierung in Auseinandersetzung stand, Elemente übernommen hat, sich anderen Elementen gegenüber abgegrenzt hat. All das hat er erlebt und seinen Horizont beträchtlich erweitert.
Also das Bild des frommen Hinterwäldlers, der außerhalb seiner Religion nichts wahrnimmt, das stimmt so also nicht, haben Sie gerade dargelegt.
Das Bild ist absolut falsch, und das Bild ist einfach mit der realen, historischen und geografischen Situation in Galiläa nicht vereinbar. Ich meine, wenn 6 Kilometer entfernt von Nazareth eine Großstadt liegt, dann können wir davon ausgehen, dass die Bewohner von Nazareth mit dieser Großstadt in Berührung kamen. Sowohl die Bäuerlichen, weil sie auf dem Markt von Sepphoris ihre Güter verkauft haben, ihren Wein verkauft haben, ihr Öl verkauft haben, ihr Korn verkauft haben, ihre Früchte, wie eben auch die Bauhandwerker, die dort direkt gearbeitet haben. Das war eine Stunde Weg, da wird man wohl zu Hause geschlafen haben,
ja, aber
man kam den gesamten Tag über mit dieser griechischen Kultur in Kontakt.
Eben, das liegt wohl auch in der Geografie begründet. Alles war ja doch recht eng in einem begrenzten Raum. Und das hängt natürlich auch sehr zusammen mit dem Wirken, oder es hat seine Auswirkung auf das Wirken Jesu und auf sein Denken. Und da lesen wir ja in der Bibel die berühmte Austreibung der Händler aus dem Tempel in Jerusalem, und mittlerweile glaubt man ja, dass das eher an den Beginn des Wirkens Jesu zu setzen ist. Und um das besser zu verstehen, erklären Sie uns doch mal, was muss man denn über den Tempel oder besser über den Tempelberg und seinen Reichtum wissen, um dies Gestehen der Tempelaustreibung richtig einordnen zu können?
Ja, der Tempel, dessen Bau ja unter Herodes dem Großen oder Neubau begann, war ja das Zentrum des jüdischen religiösen Lebens und Geisteslebens überhaupt. Herodes war natürlich ein grausamer Tyrann, aber war eben, wie gesagt, ein Modernisierer und ein großer Baumeister. Er wollte mit dem Tempelbau das Herz seines Volkes erobern. Er hatte ja eine etwas dubiose Herkunft. Sein Vater war Edomiter, er gehörte also einem ursprünglich dem Juden gegenüber feindlich gesinnten Volksstamm an, der dann später unter den Hasmonäern gegen 100 vor Christus erobert und judaisiert wurde. Und seine Mutter, die Mutter des Herodes, war eine heidnische Nabatäerin aus Petra im heutigen Jordanien, hatte überhaupt keine rein jüdische Herkunft und entstammt eben nicht irgendwo einer traditionellen Familie, geschweige denn dem Königshaus der Davididen. Darum wurde er von den gläubigen Juden oder von den meisten gläubigen Juden sehr skeptisch betrachtet und anfangs auch abgelehnt. Und indem er eben den Tempel baute, wollte er sich beweisen, dass er eben ein König der Juden, ein König aller Juden war, der es mit Salomon aufnehmen konnte. Hinzu kam ein anderes Element, was wichtig war, nämlich die Prophezeiung vom Messias. Die Prophezeiung besagte, der dritte Tempel würde vom Messias gebaut werden im Judentum. Und auf der einen Seite hat Herodes sehr darauf geachtet, dass er beim Tempelbau offiziell nur den bestehenden Tempel renovierte, aber er hoffte eben, dass die Juden ihn dafür für den Messias-König halten würden und damit das Makel der illegitimen Geburt ausgelöscht würde. Der Tempel wurde extrem erweitert. Er hatte dann am Ende eine Fläche, die der dreifachen Fläche der Akropolis entspricht. Das war der prachtvollste Tempelbau im gesamten Nahen Osten damals. Alle, auch Heiden von Tacitus über wen auch immer, haben diesen Tempel gerühmt und viele haben gesagt, also das schönste Bauwerk der Welt und das prachtvollste Bauwerk der Welt. Es war ein gigantisches Werk mit weißem Marmor verkleidet, mit goldenen Zinnen oben, mit goldenen Weinreben, die den Haupteingang umgaben. Und dieser wunderbare Tempel wurde interessanterweise, wurde der Tempelbau im selben Jahr verkündet, in dem Maria, die Mutter Jesu, empfangen wurde, die dann der wahre Tempel Gottes wurde. Der Tempel, in dem Gott Einzug hielt und nicht in den Tempel in Jerusalem, der leer war. Das Allerheiligste war leer. Die Bundeslade war ja schon spätestens bei der Plünderung durch die Babylonier wahrscheinlich früher schon verschwunden, entweder versteckt worden oder gestohlen worden. Da gibt es verschiedene Theorien, auch verschiedene Legenden und Überlieferungen und darum war das Allerheiligste leer. Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall, dieser Tempelbau hat im Judentum dann auch eine Art messianische Erwartung ausgelöst. Man rechnete damit, dass etwas geschehen würde und darum entstand im Judentum eine starke Reinigungsbewegung. Reinheit brach aus in Israel, steht in einer jüdischen Schrift. Kultische Reinheit, alles was koscher war, stand nun im Mittelpunkt. Überall entstanden neue Mikwen, also Reinigungsbäder. Überall hat man Steingefäße angefertigt, weil Tongefäße nicht mehr koscher genug waren und hat dort Wasser für kultische Reinigungen abgefüllt. Wir finden sie dann wieder in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana.
Und wie ist dann, Herr Hesemann, ich muss Sie kurz unterbrechen, wie ist dann jetzt diese Austreibung der Händler aus dem Tempel durch Jesus einzuordnen?
Der Tempel war, wie gesagt, wurde in Etappen dann auch fortgeführt. Erst 63 nach Christus war alles absolut abgeschlossen. 7 Jahre später wurde der Tempel von den Römern schon wieder zerstört. Und ein Element, was Herodes dem ursprünglichen Tempelwerk hinzufügte, war die königliche Halle, eine große Basilika im Süden des Tempelberges, die auf der gesamten Breite den Tempelberg abdeckte. Und dort sollte dann der Markt mit den Opfertieren angesiedelt werden. Ursprünglich wurden die Opfertiere am Schafteich, am Bethesda-Teich, am Nordtor, Nordosttor von Jerusalem verkauft. Und das war vor den, außerhalb der Stadtmauern und vor allen Dingen außerhalb der Tempelmauern. Und dann hat man aber gesagt, weil diese große Halle da war und weil man damit mehr Profit machen konnte, das war für die Pilger noch unübersehbarer, hat man eben die ganzen Händler in diese Basilika geführt. Und das war für viele gläubige Juden ein Skandal, weil damit natürlich der Kot, die Ausscheidungen der Tiere, den heiligen Tempelberg befleckt haben. Und da haben sich viele gläubige Juden gegen gewendet, vor allen Dingen eben auch Jesus. Und wenn wir die Chronologie betrachten der Evangelien, die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, haben ja die Tempelreinigung zu Beginn der Leidenswoche angesiedelt. Und Johannes, der ein Augenzeuge war, hat dem entschieden widersprochen. Nun stammen ja die anderen Evangelien nicht von Augenzeugen. Matthäus hat zwar die Worte Jesu aufgeschrieben, die Logiensammlung verfasst, aber das wurde dann eben später zu einem richtigen Evangelium ausgearbeitet. Markus hat die Erzählungen des heiligen Petrus zusammengefasst und daraus sein Evangelium in einer rekonstruierten Chronologie verfasst. Und Lukas war eben auch, ich will mal sagen, eher journalistisch tätig und war kein Augenzeuge und hat die Chronologie eben auch von Markus übernommen. Und dann hat Johannes, der Augenzeuge war, alles korrigiert und hat richtig gestellt, dass eben die Tempelreinigung am Anfang des öffentlichen Wirkens stattfindet. Und wenn wir das in seine Chronologie einordnen, dann müssen wir sagen, das war um das Passafest 28. Und in der Tat wurde im Jahre 28 diese, oder etwas vorher schon, ein paar Monate vor, Ende 27 vielleicht schon, diese königliche Halle eingeweiht. Und für die Passapilger war das ein absolutes Novum. Und Jesus war derjenige, der die Initiative ergriff und die Händler dann aus dem Tempel vertrieb, wo sie einfach nicht hingehörten, nach traditionell jüdischer Auffassung.
Also das auch nach Ihrer Meinung direkt am Anfang des Wirkens Jesu. Und definitiv am Anfang dieses Wirkens steht ja auch Johannes der Täufer, genau, gemäß der Schrift sein Vorläufer. Und Jesus selbst nennt ihn ja auch den größten von einer Frau geborenen Menschen. Und über seine Herkunft und über sein Wirken, da gibt es ja auch viele Vermutungen, viele Legenden. Was können Sie dazu sagen? Was lässt sich historisch herleiten?
Also historisch kann man sagen, er war ein Verwandter Jesu. Das stellt das Lukas-Evangelium ganz klar fest. Das stellen auch apokryphe Überlieferungen wie das Protevangelium fest. Er war ein Verwandter Jesu. Er stammte einer aaronitischen Priesterfamilie. Sein Vater war Priester in der Ordnung Abijah, also einer der 24 Abteilungen, wenn man so will, der Priestersippe, des Priesterstammes der Leviten. Und er wuchs also in einem religiösen Umfeld auf. Seine Mutter war direkt mit der Heiligen Jungfrau, mit Maria verwandt. Sein Vater ist offenbar schon sehr früh gestorben, respektive ermordet worden, angeblich schon von Herodes dem Großen. Seine Mutter ist dann auch relativ früh gestorben, weil die beiden auch recht alt waren, wie das Lukas-Evangelium betont. Und er wuchs dann irgendwo in der Wildnis auf. Wobei irgendwo in der Wildnis auf, da muss man überlegen, wo, bei wem er gelernt hat. Und es gibt in seiner Theologie sehr viele Parallelen zur Theologie der Essener, die ja auch gar nicht weit von der Taufstelle am Jordan entfernt das Kloster von Qumran gehabt haben. Und bei Qumran aber gerade in herodianischer Zeit nicht besiedelt. Es wurde dann ab 4 vor Christus wieder neu besiedelt. Und da kann natürlich bei dieser Neugründung auch der junge Johannes Aufnahme gefunden haben. Auf jeden Fall gibt es, wie gesagt, Parallelen, auch wenn die Spiritualität von Johannes dem Täufer sehr viel weniger exklusiv war. Er wollte dieses Element der Reinigung und der Neueroberung des Landes im spirituellen Sinne, die von den Essenern gepredigt wurde, nicht nur auf eine Elite beziehen, sondern auf das breite Volk. Und auch er hat ganz stark gespürt, der Messias würde kommen und wollte das Volk darauf vorbereiten. Und dann fand diese wunderbare Begegnung statt, die ja von dem Evangelisten Lukas die ersten Monate 28 nach Christus, wir haben ja die klare Angabe, das öffentliche Wirken begann im 15. Jahr des Tiberius, wobei Tiberius als Co-Regent des Augustus ja schon im Jahr 13 nach Christus an die Region kam, an die Macht kam. Und da kommen wir also dann im 15. Jahr auf das Jahr 27, die zweite Hälfte, den Herbst. Und wenn die Tradition die Taufe im Jordan Anfang Januar einordnet, dann ist das schon etwa realistisch und mit den anderen Angaben, die wir haben, vereinbar. Wie dem auch immer sei, er kam also dann, wurde von Johannes erkannt und quasi bestätigt in seiner Sendung und damit begann das öffentliche Wirken. Es folgte darauf natürlich noch eine Zeit des Fastens und der letzten Vorbereitung und des Gebetes in der Wüste und dann mit der Hochzeit von Kana mit dem ersten Zeichen das weitergelegte öffentliche Wirken. Entscheidend war, dass ein Großteil der 12 quasi rekrutiert wurde aus der Anhängerschaft von Johannes dem Täufer. Also wir lesen in den Evangelien wie Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus und noch ein paar andere seiner Jünger vorher bei Johannes dem Täufer waren, mitbekommen haben, wie was dort geschah und wie Johannes eben auf das Lamm Gottes verwiesen hat und ihm dann nachfolgten. Und dass also diese Begegnung war so entscheidend, weil aus dem Umfeld des Täufers eben auch die Apostel standen.
Sie haben gerade schon auf die Hochzeit zu Kana hingewiesen. Auch das alles zur Anfangszeit des Wirkens Jesu. Und da liest man ja, dass er Wasser in Wein verwandelt habe. Also alles schon ein Vorgriff auf die heilige Eucharistie. Das heißt auch von den Theologen aller Zeiten sehr unterschiedlich bewertet, heftig umstritten. Was kann man denn als Historiker dazu sagen?
Also als Historiker kann man erstmal sagen, die Stadt Kana hat es in der Tat gegeben. Das war auch ein bedeutendes Dorf, ein Dorf, was inmitten einer Ebene auf einer Hügelkuppe lag, was auch bei Historikern wie Flavius Josephus erwähnt wird, was eine Rolle im jüdischen Krieg gespielt hat, aufgrund seiner günstigen strategischen Lage, was größer, was bedeutender war als Nazareth, was die Äußerung erklärt, ja, und wie kann aus Nazareth Gutes kommen? Das war eben ein Dorf, was auf andere kleinere Dörfer ein wenig herabschaute. Eingeladen zur Hochzeit von Kana war die Mutter Jesu, die offenbar mittlerweile verwitwet war, und eben Jesus als der einzige Sohn, der seine Jünger mitnahm. Und dann entstand eben diese Situation, dass auf einmal der Wein ausgegangen war. Maria hat dort am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu eine entscheidende Rolle gespielt, weil sie erstmal ihn darauf hingewiesen hat, ihn quasi gepusht hat, dass seine Stunde nun doch gekommen wäre, und dann den Dienern gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Und was hat er gesagt? Er hat verwiesen auf diese Steingefäße, die in jedem jüdischen Haushalt damals standen, auf jeden Fall in jedem Strenggläubigen, und Wasser eben für kultische Reinigungen enthielten, und hat dieses Wasser, das der kultischen Reinigung ursprünglich diente, in Wein verwandelt, was ein ganz bedeutendes Zeichen, gerade auch als Verweis auf die heilige Eucharistie war, weil die Juden ja damals von einer sehr starken Reinigung durch äußere Akte ausgegangen sind, und wir haben ja mehrfach Worte Jesu, die darauf hindeuten, dass ihm das überhaupt nicht gefiel, dass er immer gesagt hat, ja, was eure Taten sind und aus eurem Mund kommt, macht euch unrein, aber eben keine äußeren Dinge, und die auch zu einer starken Abschottung von vielen Elementen des Lebens geführt haben und auch vom Umgang eben mit Nichtjuden. Und da hat er eben darauf verwiesen, nicht diese Reinigungsvorschriften, dieser kultischen Reinigung und dieser Waschungen machen euch rein, sondern eben mein Blut, die Eucharistie, wofür ja der Wein das Symbol war. Insofern war eben das Zeichen von Kana, was auch am dritten Tag stattfand, wo wir auch wieder einen Verweis auf Ostern haben, auf den dritten Tag, auf die Auferstehung, aber eben auch auf ihn als Gastgeber, wo er sagte in Kana, das ist noch nicht meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die kam eben dann erst in Jerusalem, 2 Jahre später, auf die Rolle, die das Sakrament eben gespielt hat, und auf die Ablösung vom, dass der neue Bund den alten Bund mit seinen vielen, vielen Vorschriften ablöst.
Also das Wunder von Kana, das erste Wunder, das Jesu gewirkt hat. Und es gibt eine weitere Wundererzählung in der Heiligen Schrift, an der sich der Streit zwischen denjenigen, die die Evangelien als historische Quellen ernst nehmen, und den sogenannten Symbolisten, die die meisten Geschehnisse eher nur als Gleichnisse sehen, sehr deutlich machen lässt. Und das ist die berühmte Sabbatheiligung am Teich von Bethesda. Und jetzt sagen Sie, nur ein Augenzeuge wie Johannes, in dessen Evangelium dieser Text steht, könnte das so genau berichtet haben. Warum?
Ja, wir haben hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie diese symbolischen Deutungen sehr schnell in die Irre führen können. Weil man hat, bevor Ausgrabungen stattgefunden haben, hat man also diese 5 Säulenhallen, die erwähnt werden, und auch den Namen Bethesda, Ort, Haus der Gnade, hat man dann eben rein symbolisch genommen, hat gesagt, ja, diese 5 Hallen, die stehen dann also für die 5 Bücher der Tora, und man wollte das alles nicht glauben. Obwohl ja spätantike Autoren schon genau auf den Ort verwiesen haben, das alles genau verortet haben. Und erst nachdem dieses Grundstück von den Türken als Dank für die Beteiligung Frankreichs am Krimkrieg, die Unterstützung Frankreich geschenkt wurde, und Kaiser Napoleon III. Es dann an den Dominikanerorden, an die Weißen Väter weitergegeben hat und dort Ausgrabungen stattfanden, erst seitdem bei den Ausgrabungen dann in der Tat dieser Doppelteich zutage gefördert wurde, weiß man, dass eben die Schilderungen überhaupt nicht symbolisch waren, sondern dieser Ort sehr genau und sehr präzise beschrieben wurde. In der Tat war zwischen 2 verschiedenen Becken ein breiter Steg und darauf stand eine fünfte Säulenhalle. Vier Säulenhallen umgaben dieses Doppelbecken und die fünfte war eben die, die über diesen Steg sich erstreckte. Das stimmte. Dann haben wir im Johannesevangelium diese fantastische Geschichte, dass also ein Engel das Wasser in Bewegung bringen würde und in dem Moment alle hineinsteigen würden und der Gelähmte eben da nicht nachkam, hat man gesagt, ja, wie kann das sein? In der uns bekannten Realität bringen ja keine Engel Wasser zum Sprudeln. Nun hat man bei den Ausgrabungen entdeckt, dass ein sehr ausgeklügelter Mechanismus in diesem Doppelbecken bestand. Für die kultische Reinigung brauchten Juden sogenanntes lebendiges Wasser, also fließendes Wasser, kein stehendes. Und darum hat man eben diese beiden Becken angelegt und hat einen Zufluss gemacht von dem einen Becken zum anderen und hat alle paar Stunden mal da eben Wasser nachfließen lassen, was von unten kam, von unten hochkam, hochsprudelte und den Menschen, die auf kultische Reinigung gewartet haben, signalisiert haben, nun kam das Wasser wieder in Bewegung, also reinsteigen, damit man die optimale kultische Reinigung empfing. Und natürlich ein Gelähmter hatte da Probleme, dass er so schnell da auch mit reinkam in dem Gedränge. Also die gesamte Schilderung wird einfach realistisch, wenn wir sie im jüdischen Kontext und im Kontext dessen, was eben archäologisch zutage gefördert wurde, betrachten. Und da muss man sagen, hoppla, wenn also hier schon die symbolischen Deutungen alle, so schön sie waren, und ich glaube ja auch, dass auf einer Metaebene alle Evangelien, alle Schilderungen der Evangelien auch eine symbolische Bedeutung haben, aber sie haben eben auch eine ganz konkrete Sache. Jesus wirkte in der Realität und hat in der Realität Zeichen gesetzt. Und wie genau die Schilderungen in den Evangelien sind, dass sie in der Tat von Augenzeugen stammen, kann man an diesen Beispielen wunderbar sehen. Man kann es auch an einem anderen Beispiel sehen, dass also in den Evangelien mit dem Begriff Siloam oder Shiloach, wie es auf Hebräisch heißt, Siloam ist dann die latinisierte oder ursprünglich gräzisierte Version, einmal ein Teich und einmal eine Quelle oder ein Brunnen bezeichnet werden. Und da hat man auch gedacht, das wären Synonyme, da wäre dasselbe für gemeint. Und jahrzehntelang, beinahe jahrhundertelang, wurden also die Pilger an ein Brunnenbecken geführt, ein kleines Brunnenbecken. Und dann hat man erklärt, ja, das wäre eben der Teich Siloam, wo der Gehalte sich waschen sollte, der Blinde sich waschen sollte, laut den Evangelien, bis man vor ein paar Jahren, ich glaube 2003, wenn ich mich korrekt erinnere, ein paar Meter weiter Grabungen durchführt und an ein riesiges Becken stieß, was nun zur Hälfte freigelegt wurde. Die andere Hälfte wird nun demnächst freigelegt, die gehört dem griechischen Patriarchat, die andere Hälfte gehört dem Staat Israel, der hat schon gegraben, die Griechen müssen noch die Genehmigung erteilen. Man hat also ein Becken entdeckt und kann sagen, hoppla, es gab in der Tat, die Evangelien haben korrekt unterschieden zwischen dem Brunnen selber und dem Teich. Es gab neben oder in der Nähe des Brunnens eben eine Mikwe, in der die Juden ihre kultischen Reinigungen vorgenommen haben, bevor sie dann hinauf zum Tempel stiegen. Also auch hier wieder eine sehr präzise Sprache, die genau unterschieden hat und wo wir erst die Archäologie brauchten, um das zu verstehen, wie genau die Evangelisten berichtet haben. Wir haben also von einer Stadt berichtet, die sie sehr gut gekannt haben, in allen Einzelheiten. Und das ist wiederum für die Frage der Datierung relevant. Wurden die Evangelien geschrieben von Augenzeugen oder basierten sie auf Berichten von Augenzeugen oder entstanden sie lange nach der Zerstörung von Jerusalem aufgrund irgendwelcher vager Erinnerungen, eventuell noch in Gemeinden, von denen kein einziges Mitglied seinen Fuß in die heilige Stadt gesetzt hat? Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, so präzise wie die Evangelien archäologisch bestätigt die Städten im Heiligen Land in Jerusalem schildern, die können nur auf Augenzeugenberichten basieren und sind damit authentisch.
Also die Geschehnisse, die Sie gerade geschildert haben, ein weiterer Beleg dafür, dass die moderne Wissenschaft, die Historiographie und auch die Archäologie quasi die Bibel bestätigt. Und das gilt auch für das ganze Geschehen um den See Genezareth, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Denn auch dort wurden in den letzten Jahren bedeutende Entdeckungen gemacht, die Worte der Bibel belegen. Zum Beispiel wurde im Jahr 1986 während einer Dürreperiode im See Genezareth wurde ein antikes Boot entdeckt und das war damals der erste Süßwasserfund eines antiken Bootes auf israelischem Boden. Welche Aufschlüsse konnte denn dieser Fund liefern?
ja nicht nur der erste, der einzige. Also das Boot ist eine absolut einmalige Angelegenheit. Und allein schon die Umstände, unter denen es gefunden wurde, bis hin eben zu dem Regenbogen, der am Himmel stand, als man den Fund machte. Und vorher war eine Trockenheit und auf einmal endete diese lange Dürre, die also schon viele Medien auch in Israel und viele Menschen in Israel in Unruhe versetzt haben, geben dem Ganzen also auch noch eine, ich will mal sagen, geradezu magische oder mythische Komponente, die, wenn man das in einem Bericht aus dem Mittelalter oder irgendwas lesen würde, würde kein Mensch daran glauben. Aber hier sind eben die Fundumstände dokumentiert. Und ich habe selber mit der Archäologin und Hauptrestauratorin Orna Cohen gesprochen. Also ich kenne die Fundgeschichte aus erster Hand. Und kann nur sagen, dieser Fund ist darum so bedeutend, auch wenn das Boot wahrscheinlich nicht das Boot der Fischer Petrus und Andreas war, aber es vermittelt uns einen Eindruck von den Fischerbooten, die damals im ersten Jahrhundert auf dem See Genezareth herumschipperten. Das Boot war groß genug für 13 Leute, also es wäre groß genug gewesen für die 12 und Jesus. Es vermittelt einen Eindruck an der Stelle, wo er also schlief und der Sturm aufkam, wo, an welcher Stelle im Boot man wirklich schlafen konnte, wo es eine Art Nische gab, wo Menschen auch schlafen konnten. Es macht einfach die gesamten Geschichten, die auf dem See Genezareth spielen, realistisch nachvollziehbar und verleihen ihnen Farbe und Konturen. Und da war es ein wunderbarer Fund, weil es eben ein authentisches Relikt war, aus der Zeit und die Umstände illustriert, unter denen eben auch die Fischer, die zu Aposteln wurden, gearbeitet haben und gelebt haben.
Und dieser See Genezareth, der ist ja eine ganz besondere Region. Das wird auch in der Bibel deutlich. Dort geschehen ja wichtige Dinge. Denken wir an die Heilung des Dieners, des römischen Hauptmanns oder an die Offenbarung des Geheimnisses der Eucharistie. Denken wir auch daran, dass Jesus Kapernaum am See Genezareth einmal als seine Stadt bezeichnet hat. Und dass auch Petrus von dort kam. Wie lässt sich das alles in Einklang bringen?
Ich sage Ihnen ganz offen, ich finde Galiläa noch beeindruckender als Jerusalem, weil Galiläa ist authentischer. Galiläa ist auch heute noch eine sehr dünn besiedelte Gegend und gerade um den See Genezareth hat man noch viele Städte, die noch genau in dem Zustand sind, in dem die vor 2000 Jahren waren. Man kann also, wenn man zum Beispiel in Tapka, in dem wunderbaren deutschen Pilgerhaus vom Deutschen Verein vom Heiligen Lande wohnt, kann man also bei Vollmond am Ufer des Sees entlang gehen. Man kann, liegt etwas oberhalb, in die Höhle gehen, die Eremusgrotte, in der der Herr gebetet hat. Man kann die ganzen Städte erwandern. Tapetes Apostolorum, muss man schon sagen, wie die Apostel sie erwanderten, wie der Herr sie erwanderte und findet dort authentische, unberührte Natur wieder, die sich eben seitdem nicht verändert hat und wo eben keine dichte Besiedelung stattfindet, wie es eben im Süden von Israel, gerade auch in Jerusalem, so oft der Fall ist. Und darum schätze ich Galiläa sehr. Das ist eine wunderbare Landschaft und ein tief mit dem Wirken Jesu und den Evangelien verbundenes Gebiet, wo einige der bedeutendsten Städte nach wie vor besucht werden können. Ob es nun der Ort der Brotvermehrung war oder der Seepredigt, diesen natürlichen Hafen mit seiner hervorragenden Akustik, haben wir ja heute noch, wo man also lesen kann in den Evangelien, wie die Masse am Ufer stand und Jesus mit dem Boot hinausfuhr und predigte und man erstmal fragt, hör mal, haben die das überhaupt am Ufer noch gehört, wenn einer da irgendwo auf dem See steht und predigt? Und das kann man nachprüfen. Da gibt es genügend Reisegruppen, wo dann eben der Leiter oder der Priester mit dem Boot hinausfährt in die Mitte von diesem natürlichen Amphitheater und predigt. Und man hört seine Stimme ganz klar am Ufer, weil eben diese Bucht diese wunderbare Akustik hat. Nur als ein Beispiel für ein Detail. Und man kann also in vielen Städten auch heute wirklich noch suchen. Zum Beispiel ist umstritten, wo das Wunder mit der Austreibung der Dämonen aus dem Besessenen und die Einfuhr in die Schweineherde stattgefunden hat, am Ostufer irgendwo. Die Stätte, die normalerweise gezeigt wird, war es wohl nicht. Da fand etwas anderes statt, nämlich das Wunder der zweiten Brotvermehrung. Und man kann also dort auch noch viel forschen und viel selber kennen. Aber an den Städten, die ausgegraben wurden, gerade auch in Kapernaum, erkennt man wieder, wie präzise es war. Also da kann ich vor allen Dingen das Markus-Evangelium empfehlen, weil wir dort ja eine Niederschrift der Erinnerung des heiligen Petrus haben, der aus Kapernaum stammte. Keiner der Evangelisten schildert Kapernaum so präzise wie Markus. Man kann mit dem Evangelium in der Hand durch die Ruinen von Kapernaum laufen und findet alles genauso vor, wie es dort beschrieben wird. Ich nenne ein Beispiel. Das Haus, in dem der Herr gelebt hat und Wunder gewirkt hat und gelehrt hat, ist ja nach wie vor erhalten, weil schon die frühen Christen daraus ein Heiligtum gemacht wurden, dann die Byzantiner darüber ein Heiligtum gemacht haben, die Franziskaner es nun im 20. Jahrhundert ausgegraben haben, darüber eine Kirche gebaut haben mit einem Glasboden, damit man auch alles schön sehen kann. Und das Haus wurde ja auch archäologisch genau untersucht und rekonstruiert, wie es mal ausgeschaut hat. Und wir lesen, wie sich die Menschen vor dem Haus versammelt haben. Und das wäre normalerweise in den kleinen, engen Straßen von Kapernaum überhaupt nicht möglich gewesen. Die waren ja klein und eng und schmal. Wie können sich da Menschen versammeln? Nur ausgerechnet vor dem Haus. Das Haus hatte eher eine L-Form und es gab also vor dem Eingang einen Platz, wo sich in der Tat Menschen versammeln konnten. Also ein kleines Detail, was aber eben durch die Lage, durch die Architektur sehr schön bestätigt wird. Auch die Nähe zur Synagoge, auch der Weg vom Petrushaus in die Synagoge, auch der Raum, in dem der Herr gewirkt hat, der Raum, der wie alle Häuser in Kapernaum eben mit einem Schilfdach bedeckt war, dass als man den Gelähmten dann hineinholt und es führt in der Tat eine Treppe hinauf auf das Dach, auch die Spuren der Treppe hat man gefunden, da braucht man eben nur dieses Schilf entfernen und konnte dann den Gelähmten herunterlassen. Wo man übrigens eine interessante Beobachtung machen kann bei den Evangelien, wer die Region kannte und nicht kannte, während Matthäus und Markus das sehr genau schildern, finden wir bei Lukas für Schilf den Begriff Dachziegel. Und Lukas war ja mehr, entstammte mehr der griechischen Welt und war nie in Galiläa, war ja kein Augenzeuge. Und da hat sich dann beim Dachabdecken vorgestellt, man hätte Dachziegel entfernt. Aber das war dann, was Galiläa betrifft, eben falsch. Die anderen beiden, die näher dran waren, vor allen Dingen eben Markus als Übersetzer vom heiligen Petrus, haben das eben korrekt geschildert.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit dem zweiten Teil über Jesus von Nazareth und wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Evangelien. Wir sprachen wieder mit dem Historiker und Bestsellerautoren Michael Hesemann und auf sein Buch Jesus von Nazareth, Archäologen auf den Spuren des Erlösers, mache ich Sie gerne nochmal aufmerksam. Erschienen ist es beim St. Ulrich Verlag für 22 Euro. Und noch ein weiterer Hinweis, Michael Hesemann wird auch am 4. Internationalen Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011 in Würzburg teilnehmen. Nächste Woche gibt es dazu ein Gewinnspiel, wo Sie 5 Eintrittskarten gewinnen können. Das war's für heute. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.